herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und ich freue mich heute auf meinen Gast, Dr. Georg Bollig. Hallo.
Hallo, moin.
Moin. Bitte stell dich einmal vor.
Ja, mein Name ist Georg Bollig. Ich bin Arzt von Hause aus, also komme ursprünglich, glaube ich, aus dem Rettungsdienst, kann man sagen. Habe bin im Rettungsdienst groß geworden, sage ich immer gerne. Bin da ehrenamtlich aufgewachsen, habe das lange gemacht. Habe dann Medizin studiert, Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Mich eigentlich immer schon mit Notfällen befasst und auch immer schon mit Tod befasst sozusagen. Und war eigentlich auch schon als Rettungssanitäter damals irgendwie mit sterbenden Menschen befasst und hatte nicht immer das Gefühl, dass man alle wiederbeleben muss, sondern habe auch schon früh erkannt, es gibt Menschen, die sterben halt trotzdem und dann darf man auch Leiden lindern sozusagen. Bin dann Arzt geworden, Anästhesist und Notarzt, halt viele Jahre Intensivmedizin gemacht und dann halt über Schmerztherapie in die Palliativmedizin gekommen und mache mittlerweile seit fast 20 Jahren nur mehr Palliativmedizin und halt letzte Hilfe. Mhm.
Was hat dich damals bewogen, das Medizinstudium zu absolvieren?
Das Medizinstudium zu absolvieren kam irgendwann in den Teenagerjahren so hoch. Früher wollte ich, glaube ich, mal erstmal Fotograf werden, dann Bankkaufmann. Das fand ich ganz spannend. Aber irgendwie bin ich dann bei den Maltesern. Ich war Pfadfinder, nämlich zu den Maltesern irgendwie übergegangen und fand das mit dem Helfen sehr interessant. Das hat mich immer sehr bewegt und meine Großtante ist akut gestorben halt. Das hat mich irgendwie auch bewegt. Und dann fand ich das einfach interessant. Oder das könnte auch ein Beruf werden und das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Was fasziniert dich an deinem Beruf?
Ich habe das letzte mit meinen Kindern darüber gesprochen auch noch, warum man welchen Beruf macht und wie lange man den so durchhalten kann. Und ich kann mich erinnern, dass ich, bevor ich Medizin studiert habe, gedacht habe, wenn du von irgendeiner Sache da die Nase voll hast, kannst du was anderes machen. Also man kann eine Fachrichtung wechseln oder wie auch immer, es ist dann nicht fertig. Mhm. Also ich bin halt ein sehr wissbegieriger Mensch und ich habe immer Lust, neue Sachen zu lernen. Das ist bisher zum Glück noch nicht verebbt. Und von daher habe ich das eben früher auch schon entdeckt und dachte, kannst du was wechseln. Ich hätte auf der anderen Seite nie gedacht, dass ich Palliativmediziner werde. Also das ist nie ein Wunsch gewesen, jetzt den Tod so und dass das mein Hauptberuf wird, ist mehr oder minder so gekommen. Ich sag mal, die Berufung hat mich erwischt sozusagen, nicht ich die Berufung, aber passt. Ne? Und auch dieser Wechsel von Notfallmedizin und halt jetzt eben Palliativmedizin ist für mich kein Gegensatz, sondern eher eine ganz starke Verbindung und Supplement. Von daher passt.
Das heißt, es war für dich vornherein gar nicht klar, dass du Palliativmediziner wirst, sondern das hat sich in der Tat so ergeben.
Nee, überhaupt nicht. Also hätte man mir das als jungen Arzt gesagt, hätte ich gesagt, Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Nein, also ich hatte, wie gesagt, ich habe ja auch als Teenager schon mit Tod und Sterben dann zu tun gehabt in der Familie und mir war es, glaube ich, relativ früh schon wichtig, dass Menschen ihren Willen bekommen, soweit möglich natürlich, und dass sie zu Hause sterben können, soweit möglich. Und das hat mich so bewegt. Und das hat mich auch im Rettungsdienst natürlich bewegt. Ich habe vielen Leuten das Leben gerettet. Das ist auch total toll. Leben retten macht Spaß quasi. Aber es ist für mich halt nicht immer so viel Niederlage gewesen wie für viele andere, weil ich gesagt habe, so, wenn ich als Notarzt mein Bestes getan habe, ist es getan. Und wenn der Mensch dann gestorben ist, können wir den trotzdem noch würdig aufs Sofa oder so wiederlegen. Also wir haben dann eben auch eine Kultur im Rettungsdienst halt auch gehabt, wo man sagen muss, wo man eben dann auch das würdigt, was ja nicht immer dann in dem Bereich, auch damals halt gerade in den 80ern bin ich im Rettungsdienst groß geworden, da war das noch ein bisschen anders manchmal, da waren diese Berührungspunkte schwieriger und das hat sich ja dann so in den 90ern und Richtung 2000er Jahre halt eben positiv entwickelt mit Notfallseelsorge und wie auch immer, dass der Tod auch ein bisschen mehr eine Akzeptanz und ich sag mal mehr Würde auch im Rettungsdienst bekommen hat.
Ja. Du hattest die Idee, letzte Hilfe zu konzipieren. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also eine meiner besten Freundinnen sagt immer, das konnte nur ich erfinden quasi, weil es in meiner Person so drin ist. Und ich glaube, das stimmt in gewisser Weise. Also ich bin halt Ausbilder für Erste Hilfe, seit ich 17 Jahre alt bin. Also bin früh zu den Maltesern gestoßen. Das war immer mein Herzblut. Ich habe mich auch viel zu viel für die Malteser engagiert, deswegen mein Abi nicht so gut war, wie ich dachte, sozusagen, weil zu viel ehrenamtliches Engagement da war. Das war aber eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich habe ja trotzdem meinen Weg gemacht. Ne? Also Erste Hilfe war für mich halt immer wichtig. Und irgendwann habe ich natürlich mich mit Palliativmedizin beschäftigt und habe einen Master in Palliative Care gemacht in Wien und habe dann im Grunde mich damit beschäftigt. Die Idee war erst, Palliative Care ins Pflegeheim reinzubringen. weil das ist ja auch, ist heute immer noch mein Anliegen, ist auch ein wichtiges Anliegen halt. Und bei der Beschäftigung damit kam dann so die Idee, ich gesagt, das geht viel zu kurz. Das muss eigentlich mehr sein. Eigentlich aus der Erste-Hilfe-Idee, ich habe mein Erste-Hilfe-Buch geschrieben, als ich 24 war, und habe dann gedacht, das geht zu kurz, das ist genau wie Erste-Hilfe. Ne? Also im Grunde muss jeder muss Erste-Hilfe können und keiner hat da Lust zu, ehrlich gesagt, wissen wir auch. Ne? Ja, aber ist sinnvoll aber ist es trotzdem.
Vorgeschrieben für den Führerschein?
Genau so ist es. Und meine Idee wäre halt jetzt, dass wir es, also für den Führerschein ist es auch klar, aber dass alle Menschen immer noch letzte Hilfe lernen, weil ich glaube halt, dass es genauso wichtig ist letztlich. Mhm. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist natürlich auch so, dass halt wir Menschen, wenn wir einfach die Frequenz uns angucken, ist die Chance, dass wir jemanden beim Sterben begleiten müssen, wesentlich höher, als dass ich eine Chance habe, draußen jemanden wiederzubeleben. Das ist nicht wichtiger oder beides ist total wichtig und ich würde nicht das eine gegen das andere aufwerten wollen. Ich glaube, beides gehört dazu und ein normaler Mensch sollte meiner Meinung nach beides lernen. Und da war die Idee dann geboren. Ne?
Ich finde es sehr löblich, Letzte-Hilfe-Kurse anzubieten. Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind die mittlerweile deutschlandweit zu buchen oder verfügbar oder ihr kommt oder dass dein Team kommt. Du kommst. Auch nicht? Wer kommt?
Ja, also,
oder erläutere doch mal ja. Bitte, was für Kurse das sind und was man dann dort als Inhalt
ja, bekommt. Kann ich gerne machen. Also, als ich die Idee erstmal hatte, habe ich so gedacht, das ist eine ziemlich bescheuerte Idee, so eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Und dann war mir aber auch relativ gleich klar, entweder wird das der super Flop oder super Top. Oder so eine Art Tsunami. Es ist dann zum Glück so eine Art positiver Tsunami geworden. Darüber bin ich auch sehr glücklich halt und ein bisschen stolz natürlich auch. Es ist im Grunde halt relativ einfach gewesen. Also wenn ich ein bisschen zurückgehen darf, ist es halt so, aus meiner notfallmedizinischen Tätigkeit bin ich irgendwann halt mal in die USA als Student, da war ich bevor ich Arzt gewesen bin, bin ich in die USA gegangen, nach Seattle, weil man da die Chance hat, einen Herzstillstand zu überleben, mit der höchsten Wiederbelebungsrate quasi auf der ganzen Welt. Also die Chance, das da zu überleben, ist in Seattle die beste. Das hat mich sehr fasziniert, dann bin ich da halt dahin und dann habe ich dann geguckt, wie ist das halt. Und war da an so einem Emergency Room, wie man im Fernsehen sieht, so mit Blut und so weiter und sowas. Da habe ich halt gearbeitet als junger Student, habe da viel gelernt, auch über Notfallmedizin. Und bin dann aber auch mit den Paramedics, also mit den Rettungssanitätern in Seattle halt in die Gemeinde gefahren, habe Erste Hilfe ausgebildet. Und ich war auch da schockiert, weil die machen das ganz anders als wir Deutschen. Wir Deutschen haben damals halt 8x2 Doppelstunden gemacht. Also ich bin dann wirklich auch mit meinem Enthusiasmus halt, habe ich Erste Hilfe unterrichtet an der Volkshochschule. 8 Abende hintereinander sozusagen, einmal die Woche 2 Unterrichtsstunden. Da sind Menschen auch wirklich wiedergekommen. Okay. Das wäre heutzutage schon fast undenkbar, muss man sagen, dass Menschen so oft wiederkommen. Das hat es aber gegeben, ja, und danke an die, die gekommen sind. Und dann bin ich nach USA und habe ich, wie machen die das denn? Und die machen das in 2 Unterrichtseinheiten und da kommen wirklich Menschen, die in Deutschland nicht kommen würden, die auf der Straße leben, wie auch immer. Und die Amerikaner haben halt das, sie haben wirklich so ein Spirit und sagen, bei uns in der Stadt kann man Herzstillstand am besten überleben. Super. Ne? Und das fand ich halt toll. Und dieser Spirit hat mich begeistert. Und den habe ich dann versucht zu übersetzen in die Palliativversorgung. Hab dann mit einem Team, alleine geht das natürlich auch nicht. Also ich hatte die Idee, aber dann kam natürlich relativ schnell auch ein Team dazu. Gerade hier so eben aus Norwegen, Dänemark, Deutschland. Das war so ein skandinavisches Projekt auch ein bisschen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was ist denn der Kern? Was müssen Menschen wissen? Haben gesagt, es muss kurz sein. 2 Stunden haben wir nicht geschafft, aber 4 Unterrichtseinheiten haben wir geschafft. Also 4x45 Minuten ist es jetzt. Und man kann es an einem Nachmittag oder Abend machen. Das ist halt das Wichtige, dass man nicht wiederkommen muss. Weil das viele Leute daran hindern würde, das mitzubekommen. Und dann haben wir einfach gesagt, was ist das Wichtigste? Und ich hatte damals in meiner Masterarbeit, wo ich das erstmal formuliert habe, schon Themengebiete formuliert, die ich als wichtig erachte. Das sind auch im Schnitt, muss man sagen, interessanterweise die jetzt drin sind. Also es sind noch ein paar andere Themen drin. Es geht halt darum, was mache ich? Also ist Sterben halt normal einfach so? Dann das ist ein Teil. Dann geht es darum, wie kann ich Vorsorgen entscheiden? Also wenn ich will, dass mein Wille halt berücksichtigt wird, wie mache ich das? Also Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Solche Sachen sind halt drin. Und dann geht's in dem dritten Modul so ein bisschen, das heißt Leiden lindern. Das ist so dieses praktische Letzte Hilfe. Was mache ich halt? Ne? Was kann ich machen, wenn dem übel ist, wenn der Schmerzen hat, wie auch immer. So ein bisschen hands-on, ne?
Ja.
Und das ist auch das, was die Menschen halt toll finden, die in die Kurse kommen, weil es eben nicht so ein trauriges, wir reden über den Tod-Thema ist, sondern es einfach ist, okay, der Tod kommt, ist Scheiße auf Deutsch gesagt, aber wir können immerhin was tun. Wir können im Grunde auch, genauso wie bei der Ersten Hilfe, ich kann nicht jedes Leben retten, ich kann es aber versuchen. Ich kann nicht jedes Leid lindern, ich kann es aber versuchen. Mhm. Das ist halt der Teil. Und dann haben wir in dem vierten Teil halt, geht es eben natürlich um Abschied nehmen. Da geht es um Bestattung, da geht es um Trauer, um all diese Sachen. Das ist total normal. Und das Schöne ist, wenn man diesen Kurs macht, 4x45 Minuten, wir machen den auch hier am Krankenhaus, bieten wir den, den quasi mittlerweile 4-mal im Jahr an. Der ist gut besucht. Ja, der ist gut besucht. Und manchmal sind die Leute auch schon sauer, dass sie keinen Platz mehr kriegen. Da muss man sagen, okay, wir haben noch andere Kurse. Also wir machen in der kleinen Stadt, in Schleswig ist es so beliebt, dass wir wirklich 8 Kurse im Jahr hier in der kleinen Stadt halt haben. Die sind immer gut besucht.
Fantastisch.
Und die Menschen sind auch sehr zufrieden. Es sind interessanterweise die Kurse immer ein bisschen anders. Ne? Also beim Erste-Hilfe-Kurs ist es zwar auch immer ein bisschen anders, aber relativ klar. Und hier gibt es auch ein paar klare Richtlinien. Aber es geht auch immer ums Gespräch. Und es geht auch unter anderem halt darum, dass die Menschen die Angst verlieren, offen über Tod und Sterben zu sprechen. Und das ist für mich der größte Erfolg, wenn ich halt hinterher höre, weißt du was, wir sind hinterher am Arbeitsplatz mit den Kollegen in der Kneipe gewesen, haben uns über Tod unterhalten. Mhm. Und das geht halt. Ne?
Also das geht,
das genau. find ich das Spannendste im Grunde, dass man Menschen ermutigt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich schade, dass man die ermutigen muss, ja. Aber ich finde es halt total toll zu sehen, die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen. Wir bekommen E-Mails, Anrufe, was weiß ich. Mhm. Und Leute sagen wirklich Danke. Ne? Es gibt halt Leute, die kommen halt und sagen, wenn ich das, dadurch, dass ich das gewusst habe, konnte ich meine Mutter, Schwiegermutter, wie auch immer, Vater besser begleiten. Danke dafür. Es gibt aber auch Menschen, das hätte ich damals nie geahnt, die kommen nach einer Begleitung. Also die haben einen Verlust in der Familie schon gehabt und wollen quasi von uns, ich sage manchmal, so nochmal testen, habe ich alles richtig gemacht.
Die Bestätigung, dass das alles so in Ordnung war.
Genau, und das Spannende ist ja im Grunde, ich habe ja überhaupt nicht die Macht, so eine Bestätigung zu geben. Ne? Wer wäre ich, der sich das könnte? Aber interessanterweise ist es so, dass die Menschen, unsere Kursleiter und Kursleiterinnen, die diese Kurse halten, dann im Grunde treffen. Und das Schöne ist halt auch, dass wir in gewisser Weise da als Experten kommen. Wir kommen aber immer auch als Menschen. Und das Schöne ist, dass wir die Leute eben nicht belehren, sondern dass wir miteinander halt eben sprechen, diskutieren. Und natürlich haben wir immer mal wieder Fachtipps, die für die Leute wichtig sind und helfen. Und die Leute, die nach dem Ärgernis kommen, die sagen fast alle, ja, ich habe ja doch das meiste doch richtig gemacht, das war schön zu wissen. Aber wenn es nochmal passiert, würde ich das und das und das vielleicht ein bisschen anders machen. Mhm. Und das ist auch schön. Also die gehen nicht im Grunde so, dass sie sagen, ich habe was falsch gemacht, sondern die gehen, ich habe das meiste richtig gemacht, aber ich würde nächstes Mal doch das eine oder andere anders machen. Und das ist ja auch schön. Ne?
Das ist wunderbar, die Bestätigung zu bekommen, ich habe nicht einen fatalen Fehler gemacht. Dann das Wissen zu bekommen, wenn es nochmal passiert, dann habe ich noch ein bisschen mehr Rüstzeug an der Hand, um es richtig gut zu machen, oder?
Genau, und das ist auch total, also das haben wir ja nie geplant. So.
Ja.
Geplant hatten wir eigentlich, dass wir sagen, wir also belehren nicht die Menschen, wir bringen denen halt Wissen über Palliativversorgung und sowas halt näher. Und ich muss auch sagen, wir machen das jetzt über seit 10 Jahren. Also der erste Kurs hat hier in Schleswig stattgefunden, im Januar 2015. Wir haben nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum, wird groß gefeiert auch. Und es ist aber interessant, was wir auch gelernt haben.
Mhm.
Also wir haben am Anfang, sind wir mehr angetreten und gesagt, wir vermitteln Wissen. Ne? Und wenn man mich heute fragt, würde ich sagen, ja, tun wir auch. Aber ich glaube, wenn man es jetzt in Relation setzen wollte, würde ich sagen, es ist 40% Wissensvermittlung und 60% Dialog, wo es darum geht, dass wir mit den Menschen, die kommen, auf Augenhöhe einfach halt sprechen über die Themen Tod, Sterben, Trauer und so weiter. Und wo man halt eben sagt, wo nicht nur die Menschen, die kommen, halt irgendwie freudig hinausgehen, sondern auch wir manchmal, weil es einfach schöne Gespräche sind.
Mhm.
Und weil man sagt, das sind halt andere Gespräche, wo man sich nicht so traut. Und das wäre halt so mein Wunsch für die Zukunft natürlich, dass eben ich irgendwie in eine Kneipe gehe und dann die Leute darüber halt sprechen einfach. Ne?
Ja. Schön. Also es freut mich, dass es so gut angenommen wird. Für mich ist es so, ich habe den Tod noch nicht so in meiner Familie wahrgenommen, weil meine Großeltern sind zwar gestorben, die waren mir aber sehr fern, einfach durch die deutsch-deutsche Grenze, die es damals gab. Aber ich habe Urlaub hier oben in Schleswig-Holstein gemacht und da war immer, im hintersten Zimmer lag immer Opa und der wurde gepflegt von der ganzen Familie. Und irgendwann war Opa halt nicht mehr da. Das, glaube ich, gibt es auch noch durchaus, dass die Eltern, Großeltern zu Hause gepflegt werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch eher sehr gering, dass das so ist. Aus verschiedenen Gründen. Die Lebensumstände haben sich dann ja doch geändert. Man lebt nicht mehr in Großfamilien. Und ich glaube, dadurch hat man so einen Abstand vom Tod bekommen, der sonst einfach mit dabei war. wenn man ihn so wieder mit ins Leben holt, das ist doch fantastisch.
Ja, ich glaube, es wird sich ein bisschen wandeln müssen. Also ich glaube, die Großfamilien sind natürlich weg. Ich selber bin in einer relativ großen Familie aufgewachsen mit 3 älteren Schwestern, einem Hund und einer Großtante quasi. Ja. Aber ich glaube halt, dass es natürlich schon so ist, dass wir die Großfamilie heutzutage ersetzen müssen. Also ich glaube halt, also Hamburg ist ja auch die Stadt der Single-Haushalte, habe ich gelernt. Und also ich habe Kollegen, die in Hamburg Palliativmedizin machen, die versorgen das Sterben allein in der Wohnung. Das wäre für uns in Schleswig-Holstein nicht undenkbar, aber nur schwer denkbar. Auf jeden Fall bei uns ist es schon mehr so, dass man den Verband denkt. Und ich glaube halt, dass dieses Thema Compassionate Communities, was es immer mehr gibt, ne, also man sagt auf Deutsch, sagt man dann halt sorgende Gemeinschaften. Ich sage lieber umsorgende Gemeinschaften, weil ich bei sorgenden Gemeinschaften immer denke, da sind 5, die heulen irgendwie nur. Und bei Umsorgen denke ich wirklich mehr, die kümmern sich einfach. Ne? Ja. Und ich glaube halt, dass wir mehr Bürgerinnen und Bürger sich kümmern müssen. Wir hatten in der Corona-Pandemie ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack, sage ich mal, wo es halt auch so war, ich wohne in der Straße nicht weit von hier entfernt, wo man halt in der Straße einfach mal geguckt hat, was ist denn mit den Alten, brauchen die was Sommer für die einkaufen oder was auch immer. Ne? Und ich glaube halt, da müssen wir letztlich wieder hinkommen, weil wir gar keine andere Wahl haben. Letztlich, dass wir halt irgendwie in den Gemeinschaften, wo auch immer, im Quartier, in der Großstadt oder in der Straße oder auf dem Land oder wie auch immer, uns umeinander kümmern müssen. Und zu meiner großen Freude sehe ich eben auch, es gibt Menschen, die dazu bereit sind. Das ist immer ganz interessant. Es ist ja nicht immer so, dass wir alle nur gewinnsüchtig und so weiter durch die Gegend laufen, sondern wir sind ja auch bereit, was für andere zu tun. Das finde ich schön.
Durchaus, genau. Also ich habe das mitbekommen bei meinen Eltern, die wohnen in so einem 6er-Mehrfamilienhaus. Und da war zu Corona auch ein Zettel unten dran. Wer Hilfe braucht, bitte melden bei uns. Wir kaufen einen, fand ich fantastisch. Du warst auch viel in skandinavischen Ländern unterwegs, beziehungsweise bist es immer noch. Wird da mit dem Thema anders umgegangen?
Ja und nein. ja, wir können ja mal anfangen. Als ich nach Skandinavien gegangen bin, das ist schon über 20 Jahre her, da war ich ja junger Narkosearzt, junger Anästhesist, war eben Notarzt, habe auch auf Intensivstation viel gearbeitet. Und da ist mir schon aufgefallen, auf der Intensivstation, dass wenn ich als auch junger Arzt halt in der Familie halt, sagen wir so, Thema Tod war für mich nie ein Tabu. Also ich habe mit Menschen da offen drüber geredet. Wenn jemand auf meiner Intensivstation gestorben ist, haben wir da offen drüber geredet. Die dürfen sich auch verabschieden, auch auf einer Intensivstation, auch Kinder oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Skandinavien, würde ich global sagen, dass die Skandinavier etwas lockeres Verhältnis zum Thema haben, ja, weil auch klarer ist, man stirbt, ja. Mhm. Und die haben auch ein anderes Verhältnis zur ersten Hilfe. Also wenn ich in Nordnorwegen einen Autounfall habe, dann wissen die ziemlich genau, wie lange so ein Rettungshubschrauber braucht aus der nächsten Stadt. Da muss ich was machen, ne? Also da stellt sich die Frage gar nicht, mache ich erste Hilfe? Da stellt sich nur die Frage, was mache ich, ja? Und deswegen ist das ein bisschen ländlicher geprägt. Und so erlebe ich die auch, dass sie den Tod auch irgendwie eher mehr noch ein bisschen mehr im Leben. Natürlich ist der trotzdem brutal, den will auch keiner haben, aber das ist trotzdem für die mehr ein natürlicher Teil vom Leben halt auch einfach ist, dass es mehr eher angenommen wird, ne? Dass eben auch Ärzte nicht alles können und so. Und ich kenne halt aus Deutschland, habe ich manchmal das Gefühl, dass es Bevölkerungsschichten gibt, wo manchmal halt eben gesagt wird, wenn der nicht in der Uniklinik gestorben ist, hat man nicht alles getan. Was ja auch Quatsch ist, muss man sagen. Weil wenn man gute Ärzte hat, die alles geben, muss man nicht in die Uniklinik. Und das ist in Norwegen, glaube ich, klarer. Der zweite Punkt ist der, dass man Kinder nicht ausschließt. Also in Norwegen ist ja so, dass Kinder viel dürfen. Meine Kinder sind in Norwegen beide geboren, da im Kindergarten aufgewachsen. Da habe ich mich oft darüber geärgert, dass die alles entscheiden dürfen im Kindergarten, wo ich die Haare geraufen habe. Die können nicht alles entscheiden. Doch, können die in Norwegen schon, ja. Macht natürlich andere Menschen. Ja, also man, das heißt, das macht doch einen anderen Erwachsenen, wenn der schon als Kind total viel entscheiden, immer mitreden darf. Und ich habe auch immer erlebt, dass halt der Umgang mit Kindern viel, viel unverkrampfter ist. Also dass in Deutschland wird viel gefragt, darf ich mein Kind mitnehmen zur Beerdigung? Natürlich darf man ein Kind mitnehmen zur Beerdigung. Darf mein Kind mit zu schwer kranken? Natürlich darf ein Kind mit. Man muss es nur begleiten. Man muss es halt einfach an der Hand halten. Und meine Erfahrung ist halt eben auch bei Beerdigungen sozusagen, dass eben ein stabiler Erwachsener sich ums Kind kümmern muss. Also wenn jetzt natürlich der Vater stirbt und die Mutter sehr betroffen ist, kann die sich nicht ums Kind so gut kümmern. Da muss ein stabiler anderer Erwachsener sich kümmern. Aber Kinder, die sind ganz offen, die haben da Lust drauf und wir machen ja auch Letzte-Hilfe-Kurse für Kinder und das ist immer noch, sag ich mal so, also noch bewegender mit Kindern das zu machen, weil die natürlich auch super ehrlich sind und einem halt ganz klar sagen, das finden wir toll, das finden wir blöd und wir haben halt Letzte-Hilfe-Kurse für Kinder auch mit Kindern entwickelt, unter anderem mit meinen Kindern und mit anderen Kindern und die haben uns sehr brutale Rückmeldungen gegeben, da mussten wir manchmal echt so lachen, wie offen die auch sind, wo die uns auch wirklich auf den Weg gebracht haben, ne? Wo wir Erwachsenen halt immer sagten, das finden Kinder total super und die Kinder, nee, das kannst du vergessen. So. Also von daher glaube ich, das ist total gut und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu Skandinavien, dass man da wirklich offener dem Thema gegenübersteht.
Macht ihr auch Kurse oben in Norwegen, Dänemark, Schweden?
Ja, also das ist glücklicherweise ist es ja so gewesen. Ich habe, als ich angefangen habe mit den Kursen, habe ich halt noch in Norwegen gewohnt, bin dann halt nach Schleswig umgezogen. Also die Idee ist schon geboren, habe ich in Bergen gearbeitet in Norwegen und habe dann auch das in mit Norwegen, Dänen und Norddeutschen haben wir so angefangen. Also es waren die ersten Länder. Der erste Kurs hat faktisch in Norwegen stattgefunden. Mhm. Eine liebe Kollegin Annette Esther hat es gemacht am Sorgenführer. Der war halt mir so ein Wettbewerb. Sie war schneller als ich. Sie hat den ersten gemacht. Ich habe den zweiten gemacht in Deutschland dann. Und dann kam der dritte in Dänemark. Also das war schon immer mit dabei. Und mittlerweile sind wir halt dabei, dass wir 23 Länder halt weltweit haben, die mitmachen. Also es hat sich ein bisschen verbreitet auch.
Bisschen, ne? Ja, wunderbar.
Ja, genau. Ich bin auch sehr zufrieden damit halt. Also, und es ist ganz spannend. Aber wie das passiert, es ist halt immer so, dass Leute sich interessieren, dass sie es mitnehmen. Und man braucht immer so Menschen, eine Gruppe von Menschen, Einzelmenschen, die sagen, das ist unser Thema, wir nehmen es mit, ne? Mhm. Und dann zünden die das. Das könnte ich ja auch alleine halt gar nicht. Aber es ist halt irgendwie schon schön. Und es ist so, wir haben jetzt im September die vierte internationale Last Aid Konferenz in Köln. Und da sind wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Da kommen halt Leute aus Kanada hin. Wir haben mittlerweile Letzte Hilfe in Australien, in Singapur. Es ist in Litauen. Es ist in den verschiedensten Ländern halt, in den verschiedensten Sprachen. Und für mich persönlich ist es ein ganz großer Spaß, in dieser internationalen Arbeitsgruppe zu sitzen, über Tod und Sterben zu reden. Und wir reden immer über Diversität, wir reden immer, dass wir so verschieden sind. Mhm. Und es ist für mich der allergrößte Spaß, immer zu sehen, wenn ich starte mit Kollegen in einem neuen Land, dann sagen die, ja, Georg, bei uns ist das aber ganz anders als in Deutschland. Und dann sage ich immer, das ist ja interessant und erzähl mir ein bisschen mehr. Und je länger man dann arbeitet, desto mehr merkt man, es ist gar nicht anders. Ja? Mhm. Es ist ein bisschen anders und es gibt andere Riten, wie auch immer. Aber das finde ich für mich total, das ist das Spannende. Ich freue mich schon wieder auf diese Arbeitsgruppe, halt, die sich dann eben trifft vor der Konferenz immer am Tag. Da sprechen wir, da sind quasi diese Inhalte der Letzten Hilfe, sind einheitlich auf der ganzen Welt.
Ja. Ja?
Und dann gibt es ein bisschen nationale Verschiedenheiten, was Gesetze anbetrifft oder Organisationen. Aber der Rest ist gleich. Und dann arbeiten wir quasi miteinander. Was gehört da rein, was gehört da nicht rein? Und das ist für mich so ein bisschen, habe ich schon mal gesagt, wie so die Suche nach dem Heiligen Gral. Ne? Also man sucht im Grunde, was also verbindet uns Menschen. Und bei all dieser Kriegerei, die wir jeden Tag sehen, Ukraine, Krieg, wo auch immer, finde ich es ganz schön, dass man einen Gegenpunkt hat, dass man sagt, gerade im Sterben sind wir doch alle gleich. Wir müssen alle sterben letztlich und dann können wir doch auch gut darüber sprechen. Und ich sehe halt in diesen internationalen Zusammenarbeiten, dass das, da sind wir wirklich menschlich, da sind wir gleich.
Ja, im Sterben sind wir wieder eins, geboren, um zu sterben. Hast du Angst vor dem Tod oder dem Sterben?
Das ist eine gute Frage, habe ich mich auch schon gefragt. Ich würde bisher noch ja sagen. Also ich habe ja schon viele Leute sterben gesehen. Ich glaube, wenn jemand sagt, er hat keine Angst vor dem Tod, ist das, wäre mir erstmal komisch. Mhm. Also ich habe ein paar Leute getroffen in meinem Leben und ich habe auch gerade gestern ist eine Patientin hier auf meiner Palliativstation verstorben und ich habe gestern noch mit ihr gesprochen und habe gesagt, so, hast du Schmerzen? Nö, hat sie nicht. Und so, dann, nö, hat sie auch nicht. Sag, hast du Angst vor dem Tod? Nö, habe ich auch nicht. Und ich so, ach toll, das finde ich ein echtes Vorbild, so möchte ich es auch haben, habe ich ihr so gesagt. Mhm. Dann hat sie auch geschmunzelt, so, ne? Und ist heute Nacht ganz friedlich gestorben. Und auch haben alle bei uns gesagt, das ist ein tolles Vorbild, das können wir auch so machen, ne? Also das geht letztlich so, ne? Und aber ich glaube, wir haben immer ein bisschen Angst, ne? Da würde ich mich auch einbeziehen. Also ich würde natürlich gerne bestimmen, wo und wann es passiert, aber das können wir ja alle nicht. Von daher hätte ich ein bisschen Angst davor, dass es nicht so passiert, wie ich gerne möchte. Und natürlich möchte ich auch keine Schmerzen haben, wie die allermeisten Menschen, das ist ja auch klar. Also das wären so die Ängste. Und natürlich so ein bisschen ein kleines Fragezeichen, was kommt denn da jetzt hinterher?
Mhm. Was bleibt? Was kommt? Hast du vorgesorgt? Also deine Kinder haben wahrscheinlich jetzt schon den Letzte-Hilfe-Kurs gemacht. Das heißt,
ja, die haben ihn mitentwickelt, ja.
Ja, genau, hast du erwähnt.
Ja.
Ich glaube, in euren Kursen wird ja auch unter anderem sowas wie Patientenverfügung, Vollmachten behandelt. Ich gehe mal davon aus, dass du das auch schon alles für dich gemacht hast.
Ja und nein, also ich habe keine Patientenverfügung, ich habe eine Vorsorgevollmacht sozusagen. Und das ist bekannt und ich habe gerade irgendwie, mein Sohn wird dieses Jahr 19, mein Ältester, und wir haben das letzte, er fährt auch gerne so ein bisschen Motorrad, und dann haben wir immer drüber unterhalten. Ich habe gesagt, du weißt ja, du bist jetzt 18, ich darf nichts mehr bestimmen. Willst du nicht mal eine Patientin? Ja, genau, stimmt. Und so richtig Lust hatte er auch nicht, aber dadurch, dass er war, klar, muss man mal, komm, Papa, wir setzen jetzt mal hin, und dann haben wir es halt gemacht. Ne? Also meine Frau und ich einfach mal zusammen uns hingesetzt. Was willst du halt wissen? Es war halt relativ klar, das, was die meisten Leute auch wollen. Also von daher glaube ich, ist es schon gut, dass man quasi Leute, dass die Leute wissen, was man sich wünscht. Ne?
Das ist eigentlich das Wichtigste.
Genau, und also es ist natürlich auf der anderen Seite, das haben wir ja auch Teil, ist Teil des Letzte Hilfekurses auch, das ist für mich weniger ein Formular als ein Dialog. Also dass man im Grunde halt mit Menschen einfach drüber spricht und dass die wissen, was man sich wünschen würde. Und wenn ich jetzt nochmal die Brücke schlagen darf zum Letzte Hilfekurs, finde ich es immer total lustig. Und da muss ich, also man lacht auch viel im Letzte Hilfekurs, das ist völlig
erlaubt
und erwünscht sogar. Und gerade dieses Thema Vorsorgeplanung führt oft zu Lachern, wenn wir nämlich uns über Mundpflege unterhalten, weil da gibt es dann Menschen, die sagen, ich will das mit Champagner haben und so, ne? Dann sage ich dann manchmal so aus Spaß, naja gut, dann musst du aber auch 50 Euro in die Patientenverfügung legen, dass man den Champagner kaufen kann, ne? Ja. Also das ist halt total individuell. Aber gerade da wird es halt klar, in diesem Tun im Kurs einfach nochmal, was ich alles bestimmen kann. Weil vorher denken die Menschen ja immer, ich kann nur ablehnen. Ne? Ich kann quasi, also das landläufig dann, ich will keine lebensverlängernde Maßnahme, wenn ich nicht mehr vernünftig denken könnte oder wie auch immer. Das ist so ein Klassiker. Ja? Aber dann machen die sich gar keine Gedanken drüber. Oder ich will keine künstliche Ernährung. Aber was bedeutet das eigentlich? Und das finde ich ganz, ganz interessant in den Kursen immer, weil wir da halt relativ offen viel drüber sprechen. Und dafür danken uns halt die Menschen auch, weil es ist natürlich so, ich bin halt Arzt, ich weiß ziemlich genau, wie es geht. Ich bin Anästhesist und Intensivmediziner halt zumindest gewesen, ja.
Und Palliativmediziner jetzt?
Genau, das heißt, ich weiß, was geht, ich weiß, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, aber die Menschen haben manchmal halt so Bilder und wissen halt einfach nicht, was das bedeutet, ne? Wie dieses, was wir immer so gerne, wo ich mich immer gerne drüber belustige, ist auch dieses Thema, ich möchte nicht an Schläuche angeschlossen sein. Das sagen ja viele.
Ja.
Und dann sage ich immer so zum Spaß, als Anästhesist für mich ist es so, ich mache nichts ohne Schläuche. Ja, das heißt also auch, wenn ich jemand Leiden lindern will, ich gebe dem hinterher Morphin, am Lebensende ist es schön, wenn ich so eine Nadel habe, die unter der Haut liegt, die hat einen kleinen Schlauch. Und wenn ich mich dann halt einfach dran halten würde, dass ich sage, ich will nicht an Schläuche angeschlossen sein, würde der Mensch ja mehr leiden. Ne?
Ja.
Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir nicht in diesen plakativen Ideen denken, sondern dass wir mit den Menschen ganz konkret besprechen. Und es ist faktisch so, wenn wir Kurse für Kinder haben, dann haben wir auch mal so ein Port dabei, den man für eine Chemotherapie benutzt, denn, oder so eine PEG, so eine Sonde, womit man Leute ernähren kann.
Ja.
Und die Kinder sind da immer ganz scharf. Wie ist das? Wie kommt das rein? Was muss man da machen?
Ja,
und so.
Die sind ja die viel sind neugieriger. Dafür,
ja, genau. Das ist auch viel natürlicher. Also die haben da überhaupt kein Problem. Die sagen, das ist aber komisch. Das Problem ist aber, wenn ich eine Vorsorgevollmacht machen will, eine Patientenführung, muss ich mich auseinandersetzen. Ich muss ja bestimmen, was ich will und was ich nicht will. Und wenn ich nicht weiß, was es ist, dann kann ich ja auch nicht bestimmen.
Ja.
Also das ist so ein bisschen der Hintergrund auch. Und da streiten wir uns auch gerne in meiner internationalen Arbeitsgruppe. Da haben wir zum Beispiel ein so ein Bild, wo man halt so eine PEG, so eine Ernährungssonde hat, so ein Port. Und manche sagen, oh, das ist ein bisschen eklig, das ist ein bisschen medizinisch. Ja, aber wenn ich halt nicht weiß, was ich machen soll, hilft es mir eben auch nicht. Also das, und daher glaube ich, und das ist auch meine Erfahrung, wir haben jetzt viele tausend Menschen, ich glaube, wir haben allein in Deutschland über 10.000 Menschen mittlerweile ausgebildet, ist mein tiefer Glaube daran, dass Menschen sind klug genug, selber zu bestimmen. Die müssen halt nur wissen, was sie bestimmen können.
Ja.
Und wenn man offen und entspannt über diese Sachen redet, ist das okay für die allermeisten. Also es ist wie in einem Kurs, ich sagte schon, also Lachen ist erlaubt, Weinen ist natürlich auch erlaubt. Also ja, da
natürlich.
Weinen auch viele Leute und was ich schön finde, ist halt, dass in so einem Kurs immer Platz für beides ist. Das ist, und es ist bisher noch niemand rausgegangen, der jetzt nur geheult hat oder wie auch immer, aber es sind halt immer Momente, wo Menschen einfach, wo Erlebnisse hochkommen, wo man sich angesprochen fühlt oder wie auch immer was halt nah ist. Ne?
Was du, glaube ich, anfangs auch schon gesagt hast, jeder hat schon mal irgendjemanden nicht unbedingt begleitet, aber jeder hat jeden schon mal jemanden verloren. So.
Genau, jeder die meisten Menschen verloren. Kennen jemanden zumindest, der gestorben ist, wie auch immer, waren beteiligt. Und es ist ja immer so, also das, was mich auch immer sehr bewegt in den Kursen, muss ich sagen, ist halt, wenn Menschen halt, die 40, 50, 60 noch älter sind, die zu mir kommen nach dem Kurs und so sagen, hör mal irgendwie, das war total wichtig und ich fand das als Kind richtig schrecklich, ich dürfte nicht Abschied nehmen.
Mhm.
Das ist ja so auch so ein Klassiker, leider muss man sagen, den wir immer häufiger hören, dass Menschen halt einfach so früher weggehalten wurden, das ist nichts für Kinder oder wie auch immer.
Ja.
Und dann kommen jetzt echt erwachsene Menschen oder ältere Menschen halt und wenn die darüber sprechen, weinen die heute noch. Ja?
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist auch ein bisschen Auftrag der letzten Hilfekurse, dass wir das vermeiden wollen, dass wir einfach sagen wollen, lass dein Kind, sprach das Kind halt, begleite das Kind. Und wir haben mittlerweile ein Erlebnis, auf was ich auch schon wissenschaftlich veröffentlicht habe, was mich auch sehr bewegt hat, ist, wo es eine Familie gab von einem Kind, das hat einen letzten Hilfekurs für Kinder und Teens mitgemacht und da hat ein 12-Jähriger, war in der Familie der Einzige, der vernünftig reagieren konnte. Da hat quasi der 12-Jährige, der den Kurs gemacht hat, die Erwachsenen geleitet.
Mhm.
Und so soll es doch sein, dass man im Grunde halt sagt, ja, der es kann, der soll es den anderen zeigen. Und wenn die Kinder es besser können, danke.
Ja, definitiv. Was muss man tun, um einen Kurs zu bekommen? Also natürlich sich anmelden, aber das heißt, man guckt auf eure Homepage.
Genau, das hat sich mittlerweile sehr, sehr, sehr eingebürgert. Also das war, wir machen das seit 2015. Der Wunsch war immer von Anfang an eine Vernetzung. Wir haben mittlerweile eine sehr schöne Homepage halt. Und es ist so, man kann da nach Kursen suchen in ganz Deutschland. Und es gibt natürlich auch noch weiße Flecken da, aber es gibt mittlerweile halt fast 6000 Kursleiter in ganz Deutschland. Das heißt, die Chance, dass irgendwo in meiner Nähe ein Kurs halt stattfindet, ist riesengroß. Und seit der Pandemie gibt es auch Online-Kurse. Das heißt also auch für die, die da nicht oder die, die eben nicht wegkommen, das haben wir auch aus der Pandemie gelernt, dass manchmal pflegende Angehörige eben nicht von zu, also zumindest das Gefühl haben, dass sie nicht wegkommen. Ja. Also es gibt vielleicht Leute, die sie dann da mal ersetzen können für ein paar Stunden, aber die einfach nicht weggehen wollen, die können das auch online machen. Also von daher gibt es ein Angebot für jeden, der will, und wir erleben auch wirklich, muss ich sagen, da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass Menschen jeden Alters da auftauchen, muss man sagen. Also wir sind ein bisschen frauenlastig, muss ich gestehen. Also es ist, die Frauen sind klüger, sage ich dann immer, ja. Das heißt, wir haben das auch beforscht seit vielen Jahren. Also seit Tag 1 der Kurse beforschen wir das auch. Ich bin ja auch Forscher, nicht nur Arzt. Mhm. Und was ich immer noch spannend finde, ist, es sind meistens halt Frauen im mittleren Alter, und da kann man sich halt fragen, ist da so eine klassische Rolle jetzt wieder unterwegs, dass die Frau sich um die dann kümmern muss sozusagen? Ich fürchte, in Deutschland teilweise ja, in anderen Ländern vielleicht sogar auch. Und da sind wir gerade mit auch Kolleginnen, haben wir ein paar feministische Forscherkolleginnen, auch mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wo wir uns das gerade nochmal genau angucken wollen. Und wo wir natürlich auf der anderen Seite auch sagen wollen, da spricht jetzt der Skandinavier ein bisschen aus mir, die Männer müssen auch ran. Ja? Das ist halt in Skandinavien ein bisschen besser verteilt, also auch wenn als meine Kinder geboren sind oder auch bei anderen, natürlich, wenn das ist in Skandinavien ein bisschen normaler, dass ein Mann einen Teil dieser Zeit nimmt, dieser Elternzeit. Ne? Das ist in Deutschland kommt das ja gerade so ein bisschen, aber ist ja noch nicht. In Skandinavien ist es mehr oder minder ein Muss. Ne? Da wird nicht gefragt, ob, sondern wie lange von der Zeit man nimmt.
Ja. Ah, es wäre schön, wenn wir da hinkommen, ne? Dass man auch guten Gewissens zu Hause pflegen kann und nicht mit einem schlechten Gewissen der Arbeit oder wem auch immer gegenüber.
Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema in Deutschland natürlich auch. Also auch Kinder als pflegende Angehörige ist auch ein Riesenthema. Pflegende Angehörige überhaupt. Ich glaube, das ist eine sehr übersehene Gruppe, denen man A sagen kann, danke, dass ihr es macht. Und B, die Unterstützung bedürfen, und die sollte man denen geben. Also da muss ich sagen, meine Erfahrungen sind natürlich auch zum Beispiel aus dem Nachbarland Dänemark. Ich habe 5 Jahre die Palliativversorgung hier in Sønderborg geleitet, auf der anderen Seite der Grenze. Da gibt es viel bessere Ordnungen, leider, muss man gestehen. Also da ist es wirklich so, dass ich eben auch halt einfach meine Arbeitszeit reduzieren kann oder mich von der Arbeit freistellen lassen kann. Dann kriege ich nicht meinen vollen Lohn, aber ich kriege so eine Art Grundlohn. Da ist das viel mehr eingearbeitet. Und es ist ja logisch, dass auch in Deutschland und anderen Ländern ist es ja so, dass ganz viel von dieser Pflegelast wird ja von Angehörigen oder wie auch immer getragen. Also ich glaube, da gucken wir gar nicht genug hin. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Also da sind wir auch gerade dabei, noch ein Forschungsprojekt halt aufzusetzen, wo wir gucken, inwieweit eben auch letzte Hilfe halt eine Unterstützung sein kann, eben für pflegende Angehörige, weil wir ja immer wieder diese Rückmeldung auch bekommen, dass es Menschen A bestärkt, daran teilzunehmen, dass es B auch, nachdem ich jemand begleitet habe, eben auch nochmal hilfreich ist in der Reflexion einfach und in der Bestätigung nochmal zu sagen, ja, du hast es eben richtig gemacht.
Ja. Wenn jemand so einen Kurs mitgemacht hat, gibt es da Rückmeldungen, dass sie jetzt auch sagen, ich weiß jetzt endlich, wie ich mit meiner sterbenden Freundin besser umgehe?
Ja.
Also ich kann es mir von mir aus durchaus vorstellen, dass man ja schon eine gewisse Scheu hat, wenn man weiß, man geht jetzt ins Hospiz, um jemanden zu besuchen, und dann weiß man gar nicht, was man machen soll.
Ja, also es gibt ein schönes Video von uns auf YouTube auch, wo wir halt den Letzte-Hilfe-Kurs bewerben. Da ist auch eine Sozialarbeiterin, die das auch sagt im Video halt, die auch gesagt hat, sie hat eine Freundin gehabt halt, die auf der Palliativstation schon war. Und wo sie als Nachrückerin noch eben Glück hatte, einen Kursplatz zu kriegen, und dann eben auch beschreibt, dass sie halt mit ihrer Freundin eben auch tiefere Gespräche führen konnte, als sie sich vorher getraut hätte. Ne? Wir können ja nicht viel machen, es sind ja 4 Unterrichtseinheiten, aber interessanterweise können sie motivieren. Und die motivieren halt wirklich, offener über Tod und Sterben zu sprechen. Und ich glaube, das andere ist halt, wo sie motivieren, da ist der Kurzschluss oder Rückschluss oder wie auch immer, Gemeinsamkeit mit erster Hilfe einfach, ist halt, dass ich ein bisschen, und das finde ich auch manchmal unglaublich, dass Menschen halt durch uns bestärkt werden, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Das können die ja selber. Ne? Aber verrückterweise brauchen die jemanden wie unsere Kursleiter, mich oder andere oder wie auch immer, die ihnen nochmal sagen, ey, weißt du was, ist völlig okay, hör auf dein Bauchgefühl und mach, was du für richtig hältst. Und interessanterweise ist es ja auch so, wenn ich Angehörige oder Freunde pflege, weiß ich ja ganz genau, den brauche ich mit Whisky zur Mundpflege nicht zu kommen, ne? Oder so. Oder was weiß ich, was die Fußmassage kann der gar nicht leiden, ne? Dann weiß ich ja die Vorlieben. Und das ist halt eben Teil, dass wir den Menschen das wieder quasi ein bisschen die Verantwortung und die Motivation dafür auch zurückgeben. Und das nehmen die dann auch gerne mit. Und dass viele Leute sagen auch manchmal halt so, ich wusste gar nicht, dass es so einfach ist.
Mhm.
Und das ist ja das Verrückte, dass sie, also manche sagen dann auch, ich habe gelernt, ich kann mit Sachen aus meiner Küche Leiden lindern. Ja, kannst du. Und das ist halt das Spannende, ne? Und ich habe so, also als ich erste Hilfe fuhr, kann ich gesagt, diese Hände retten Leben. Ich kann mit meinen bloßen Händen was machen, auch ohne Verbandszeug, ja?
Mhm.
Und genauso ist es bei der letzten Hilfe auch. Ich kann einfach mit mir was machen, ne? Und verrückterweise ist es ja oft so, dass dieses Dasein total unterschätzt wird, ne? Dass man sagt, ja, Dasein ist ja nichts, ja, ist doch was. Und Dasein ist auch manchmal schwierig. Und mit einem Sterben habe ich auch oft gelernt, und das empfehle ich den Leuten auch manchmal, auch mal die Klappe halten.
Mhm.
Ist für mich als geborener Rheinländer auch schwierig natürlich, aber ich kann mich durchaus dazu durchringen. Manchmal ist es halt einfach dieses, dass jemand anders nicht weit weg ist. Ist ein Punkt, ne?
Ja.
Also ich hatte meine Schwiegermutter ist bei uns im Haus verstorben halt. Wir haben die da auch längere Zeit gehabt. Die hat in meinem Arbeitszimmer ein Pflegebett gehabt. Die Küche war nicht weit davon und wir haben immer die Küchentür zugemacht, um sie nicht zu stören. Und sie hat dann gesagt, lass doch mal die Küchentür auf. Ja?
Ja.
Im Sinne von, die wollte einfach Leben miterleben.
Ja.
Und das ist das, ich glaube, das unterschätzen wir auch total. Der Wert von Mitmenschlichkeit und Dasein.
Ja. Vielen Dank.
Sehr gern.
Georg, ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.